München im Jahr 2020. Die Bundeswehr patrouilliert durch die Straßen, aber dennoch dringen die Armen in die abgeschirmte Innenstadt vor. Sie betteln immer aggressiver, sie bedrängen die Wohlhabenden, sie belagern ein Einkaufszentrum, eine Art Aufstand scheint gleich loszubrechen. So schildert die Wirtschaftsjournalistin Inge Klöpfer unsere mögliche Zukunft in ihrem Buch Aufstand der Unterschicht, was auf uns zukommt. Jetzt ist die Autorin hier bei uns im Studio. Also Inge Klöpfer, der Aufstand der Unterschicht aus Ihrem Buchtitel, der scheint uns ungefähr im Jahr 2020 bevorzustehen. Davon gehen Sie aus?
Ich habe 2020 einfach mal als Zahl genommen, weil es eine Jahreszahl ist, die vorstellbar ist. Also die nicht so weit weg ist, näher als zum Beispiel die Wiedervereinigung, sodass wir in etwa wissen können, absehen können, wie das hier aussehen könnte, wie gesagt. Das muss nicht 2020 sein, denn ich behaupte ja in meinem Buch auch, der Aufstand der Unterschicht hat längst begonnen. Man kann das erkennen an einem Fortschreiten von einer sozialen Desorganisation. Menschen, vor allen Dingen die Unterschicht, wendet sich von unserem Mainstream, von unserem System ab.
Was sind die Ursachen dafür? Warum gibt es diese Abwendung vom Mainstream? Andere sagen, es gebe keinen Aufstiegswillen in der Unterschicht mehr. Was sind die Ursachen?
Ja, da sagen Sie genau das Richtige. Es gibt keinen Aufstiegswillen mehr. Und ich habe mich in dem Buch gefragt, warum eigentlich, anhand einer Figur eines jungen Menschen, der mir das sehr genau erklärt hat durch die Beschreibung seines Lebenswegs. Und da konnte man ganz, ganz genau erkennen, dass schon seinen Eltern die Perspektive fehlte. Das heißt, er ist in einer Perspektivlosigkeit aufgewachsen, die am Ende natürlich ganz stark sein Handeln geprägt hat. Und wenn Sie Menschen die Perspektive nehmen, dann werden sie sich abwenden. Sie werden sich nicht mehr anstrengen, um hier dazuzugehören, sondern sie werden ihre eigenen Regeln aufstellen und danach leben.
Junge Menschen wachsen ja nicht nur mit den Eltern auf, sondern auch mit staatlichen Institutionen, mit Schulen, mit Medien auch. Versagen die dann alle?
Ich denke, das ist ein kumulatives Versagen. Deswegen spreche ich ja in meinem Buch auch von Systemverlieren. Das ist ein systematisches Verlieren für bestimmte Schichten in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen für die Kinder. 20% werden wahrscheinlich ohne Chancen sein, wenn wir so weitermachen. Und diese Systematik geht also von den Familien über die Stadtviertel, über die Schulen, die die großen Sortieranstalten unserer Gesellschaft sind, bis hin zur Ausbildung und dann natürlich in den Arbeitsmarkt.
Ihr Buch, Inge Klöpfer, das dreht sich um eine Person, um Jascha. Der Name stimmt nicht. Was stimmt sonst an dieser Geschichte und was hat sie daran bewegt?
Die Geschichte von Jascha ist die Geschichte eines Jungen, die wirklich authentisch ist. Es ist keine zusammengesetzte Person, es ist auch nichts erfunden. Es ist eigentlich nur nacherzählt das, was er in seinem Leben über die Jahre auch an Benachteiligungen erlebt hat. Das Faszinierende daran war eigentlich, oder auch das extrem Bedrückende war, wie realistisch er seit jeher gewesen ist im Umgang mit seinen Möglichkeiten. Der wusste genau, woher er kommt, in welcher Schicht, in welchem Viertel er groß geworden ist. Er wusste genau, dass es ab irgendeinem Punkt mit ihm und seinen Freunden immer bergab gegangen ist. Und er hat im Grunde seines Lebens eigentlich Pech gehabt. Seine Art, darüber zu reflektieren, hat mich unglaublich in Anspruch genommen, letztendlich auch sehr bewegt, weil ich mir immer gedacht habe, du hast eigentlich von vornherein keine Chance gehabt, du weißt es, du hast Pech gehabt, du bist einfach nur auf der falschen Seite der Straße aufgewachsen. Und das kann man in dem Buch natürlich dann gut nachlesen.
Und das ist das ein junger Mensch, der sich ausgeschlossen fühlt, der sich ungerecht behandelt fühlt und der wütend ist oder einfach nur hoffnungslos?
Da kommt vieles zusammen. Bei solchen Menschen funktionieren die Verdrängungsmechanismen ja perfekt. Auf der einen Seite wird ihm heute von der Arbeitsagentur, von dem Jobcenter, von seinem Fallmanager ein Strauß von Möglichkeiten eröffnet, was er alles machen könnte. Auf der anderen Seite weiß er in hellen oder wachen Momenten sehr genau, dass er all das nicht durchhalten wird. Er wird wahrscheinlich nicht noch einen Schulabschluss schaffen oder irgendeine Qualifizierung. Er wird sich da irgendwie durch diese Systeme durchbewegen und am Grunde ein Leben lang am Tropf des Staates hängen. Und wenn man ihm das sagt und sagt, du liegst uns allen auf der Tasche, dann fragt er eigentlich nur zynisch zurück, werde ich je die Chance kriegen, euch das zurückzuzahlen? Und diese Art der Reflexion hat mir eigentlich gezeigt, der hat einfach Pech gehabt. Falsche Familie, falsches Viertel, falsche Schule, falsche Qualifizierungsmaßnahmen, immer auf die falschen Leute getroffen. Und das darf und kann eigentlich in unserer Republik nicht sein.
Aber wenn Sie, um nochmal auf Ihren Begriff Aufstand der Unterschicht zurückzukommen, dieses sich abwenden und nicht mehr teilhaben wollen am sozialen Aufstieg, ist ja noch kein Aufstand. Wieso kommen Sie zu diesem Begriff Aufstand?
Aufstand habe ich eigentlich mehr stellvertretend, symbolisch genommen für, wie gesagt, ein soziales Auseinanderfallen und vor allen Dingen für ein sinkendes Unrechtsbewusstsein derer, die einfach nicht mithalten können. Die werden nämlich irgendwann sich dann das nehmen, was sie meinen, was ihnen zusteht. Und wenn man genau hinschaut, sieht man das heute schon. Es gibt Stadtviertel, in denen die Polizei Schwierigkeiten hat, dort Ordnung zu schaffen. Es gibt eine steigende Kriminalität, vor allen Dingen Jugendkriminalität. Es gibt Schulen, die das Handtuch werfen, weil sie dieser Menschen und dieser Kinder, dieser chancenlosen Systemverlierer nicht mehr Herr werden. Das alles ist schon im Gange und es kann doch sein, dass ich, wie vor einigen Jahren, als im Berliner Wrangelkiez, also Unruhen tobten und der im Innensenator auch vom Mob sprach, der sich dort erheben würde, das ist alles vorstellbar, dass das in den nächsten Jahren noch zunimmt.
Es ist ja nun nicht neu, dass es in der Geschichte der Bundesrepublik arme Menschen gibt, eine Schicht von armen Menschen. Was ist denn für Sie neu an dieser neuen Unterschicht, von der man ja auch spricht?
Also das Neue ist für mich das systematisch Verlieren, das Aufwachsen in einer Perspektivlosigkeit. Und wenn wir jetzt mal die ganzen soziologischen und ökonomischen Begriffe beiseite lassen, dann müssen Sie sich vorstellen, dass bereits 8- bis 11-jährige Kinder genau wissen, wo sie hingehören, in welche Schicht und dass sie genau wissen, was für Chancen sie haben und was nicht. Und wenn man das bedenkt, das kann einem eigentlich nur das Herz brechen, dass ein 8-jähriges Kind weiß, ich werde wahrscheinlich niemals auf ein Gymnasium gehen. Wenn ich es schaffe, einen Hauptschulabschluss zu machen, ist gut genug, aber ich werde in dieser Gesellschaft keine Chancen haben. Das hat man auch in Studien herausgefunden und das ist für eine Gesellschaft, für eine freiheitliche Gesellschaft, die davon lebt, dass die Leute sich anstrengen und ihr Leben in die Hand nehmen, ist das ein Desaster.
Deutschlandradio Kultur, die Wirtschaftsjournalistin Inge Klöpfer ist bei uns, um über ihr neues Buch zu sprechen. Aufstand der Unterschicht, was auf uns zukommt, heißt dieses Buch. Die Grundfrage ist ja immer, wenn man über Gerechtigkeit, gerade für Kinder, spricht in dieser Gesellschaft, gibt es die einen, die für Verteilungsgerechtigkeit einstehen, das heißt die Transferleistungen erhöhen wollen für gerade Familien mit Kindern. Und die anderen sagen, nein, das ist der falsche Weg. Wir müssen für Chancengerechtigkeit einstehen. Das heißt, mehr investieren, zum Beispiel in Kitas, in Schulen, in Universitäten. Was ist denn nach Ihren Recherchen der klügere Weg?
Man weiß, dass finanzielle Ströme, die an die Eltern gehen, den Kindern nicht zugutekommen oder nur zu einem geringen Teil zugutekommen. Und sagen wir mal, wir wissen alle, 10 oder 20 oder 30 Euro mehr im Monat für ein Kind ändert an der Lebenswirklichkeit und vor allen Dingen an der Lebensperspektive dieser Kinder nichts. Das heißt, wir brauchen natürlich eine ganz andere Art von Schulen, Schulen, die erziehen. Wir brauchen vielleicht Campusschulen, die Hobbys ermöglichen. Wir brauchen in den Schulen Essen. In England hat man jetzt gerade begonnen, den Kindern Kochkurse sozusagen zu verordnen, damit sie einfach etwas übers Essen lernen, weil manche Kinder noch nie in ihrem Leben eine Birne in der Hand gehabt haben. Ja? Das heißt, wir müssen Sachleistungen, Infrastruktur schaffen, aber nicht Transfers an die Familien erhöhen.
Die Bundeskanzlerin Angela Merkel will ja die Bildungsrepublik Deutschland ausrufen. Das klappt noch nicht so ganz, weil die Länderfürsten da auf ihre Zuständigkeit pochen. Und es gibt dazu auch kritische Stimmen, die sagen, Bildung, die Konzentration auf dieses Thema, das kann nun auch nicht die sozialen Probleme lösen. Was halten Sie denn von diesem Slogan Bildungsrepublik Deutschland? Wäre das ein richtiger Ansatz für die Unterschichten?
Also ein falscher Ansatz ist es auf keinen Fall. Das Traurige an der Sache ist, dass Bildung, dieses Wort kaum einer noch mehr hören kann, weil alle immer nur sagen, Bildung ist die Lösung des Problems. Sie ist es am Ende auch. Nur muss man sich fragen, wo fängt das denn an? Und das kann nicht erst in der Schule anfangen und dann über die Oberschulen oder Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien in die Hochschulen getragen werden, sondern Bildung, die Grundausbildung fängt eigentlich in der Familie an. Das heißt, man muss enge Netzwerke um die Familien bauen, Hilfestellung leisten, in die Familien reingehen, Mütter motivieren, sich an den Erfolgen ihrer Kinder zu freuen, und zwar bevor Krisen beginnen. Also nicht Jugendhilfe im Sinne von Krisenintervention, sondern Jugendhilfe und Unterstützung ganz von Anfang an. Und auch dafür gibt es unglaublich faszinierende Studien und Beispiele, dass es mit ganz einfachen Möglichkeiten gelingt.
Was wären solche Beispiele?
Zum Beispiel hat man in Amerika in einem sozial benachteiligten Viertel über 7 Jahre lang Familienhelfer in die Familien geschickt, die nichts anderes gemacht haben, als die Eltern, vor allen Dingen die Mütter, zu motivieren, mit ihren Kindern zu reden, bei jeder Handlung, die sie machen, und ihnen ab und an auch vorzulesen. Am Ende hat man nach 7 Jahren festgestellt, dass diese Kinder im Vergleich zu klassischen Mittelschichtskindern in der Schule kaum Nachteile hatten. So einfach wäre es.
Aufstand der Unterschicht, was auf uns zukommt. Dieses Buch hat die Wirtschaftsjournalistin Inge Klöpfer geschrieben. Es ist im Hoffmann und Campe Verlag erschienen, hat 320 Seiten und kostet 19,95 €. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Danke auch.